Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mein Gast heute in dieser Folge ist Bijan Razavi von der Bildungsstätte Anne Frank. Wir wollen sprechen über das von ihm geleitete Projekt Radikale Reflexion, nachhaltige Präventionsstrategien gegen vereinfachte Weltbilder und Antisemitismus in der extremen Linken. Neben einer institutionellen Vorstellung der Bildungsstätte Anne Frank und des Projekts Radikale Reflexion soll es heute also um das Phänomen des linken bzw. linksradikalen Antisemitismus gehen. Diesen gibt es seit den Anfängen politisch linken Denkens und linker Ideologie, wobei er, anders als im Rechtsextremismus, nie integraler Bestandteil der linken Weltsicht war. In der Geschichte der Linken erlebte er ganz unterschiedliche Konjunkturen. Linker Antisemitismus ist nicht rassistisch determiniert, er zeigt sich vielmehr als verschwörungsideologisch konnotierte, personifizierende Feindbildprojektion, zumeist kodiert in Form antisemitischer Stereotype oder als israelbezogener Antisemitismus. Gerade diese Form des Judenhasses lässt sich heute in Teilen linker Subkulturen beobachten. Ein teilweise radikales Aufbrechen von linkem Antisemitismus kann man seit dem 7. Oktober 2023, also seit ziemlich genau einem Jahr weltweit und auch hier in Deutschland, beobachten. An jenem Tag überfielen die islamistische Terrororganisation Hamas und die Terrororganisation Islamischer Dschihad Israel und ermordeten 1139 Menschen, 239 israelische und nicht israelische Jüdinnen und Juden wurden in den Gazastreifen entführt. Bijan, hallo.
Hallo.
Nach diesen einleitenden Worten wäre es interessant, einen tieferen Einblick in die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank zu bekommen. Seit wann gibt es euch? Was ist euer Selbstverständnis? Wofür setzt ihr euch ein?
Ja, also die Bildungsstätte ist dieses Jahr tatsächlich 30 Jahre alt geworden, gibt es also schon eine ganze Weile. Und sie ist im Prinzip hervorgegangen aus einer Bürgerinneninitiative in der Stadt Frankfurt. Und wir sitzen auch hier im Dornbusch, also dem Frankfurter Viertel, in dem Anne Frank geboren und aufgewachsen ist. Und im Prinzip von ihrer Person und ihrer Geschichte und der Geschichte des Tagebuchs ging das aus. Die Bildungsstätte hieß erst auch Jugendbegegnungsstätte Anne Frank und ist dann, nachdem sie sich sehr stark erweitert hat in Zielgruppen, Themen und Bereichen, dann irgendwann umbenannt worden in Bildungsstätte Anne Frank, wie sie heute heißt. Der Kern unserer Arbeit ist erstmal historisch-politische Bildung, die eben beginnt mit der Person Anne Frank, mit ihrer Geschichte und auch der Geschichte des Tagebuchs und auch dem Versuch, Anne Frank, die ja, sage ich mal, eigentlich weltweit das Gesicht der Opfer des Holocaust ist, auch als jemanden zu sehen, der nicht einfach nur Opfer von Antisemitismus war, sondern gleichzeitig auch ein junger Mensch, der politisch ist, die Geschehnisse der Zeit kommentiert, was sie ja auch in ihrem Tagebuch gemacht hat. Und ein bisschen auch in dem Wunsch, quasi diese Gleichzeitigkeit wahrzunehmen und zu sehen und daraus auch für junge Menschen vor allem Motivation zu entwickeln, das selber auch zu tun. Die Bildungsstätte ist dann über die 90er und die frühen 2000er Jahre stark gewachsen, hat sich neue Zielgruppen erschlossen, neue Themen erschlossen. Aber die Kernthemen der Bildungsstätte sind eigentlich Antisemitismus und Rassismus. Wir thematisieren natürlich auch andere Formen von Diskriminierung, andere der Ismen. Aber die beiden sind unsere Kernthemen und vor allem der Versuch, auch den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus als etwas Gemeinsames zu denken, und eben nicht gegeneinander zu denken, gegeneinander auszuspielen, was nicht immer leicht ist. Ich glaube, da werden wir immer mal wieder auch drauf zurückkommen jetzt. Ja, da bleiben wir dran.
Vielen Dank. Und nun vielleicht etwas genauer zu dem von dir geleiteten Projekt Radikale Reflexion, das heute im Fokus stehen soll und in dem ihr euch besonders mit linkem Antisemitismus befasst. Was hat euch denn zu diesem Projekt, diesem Vorhaben motiviert? Was ist das zentrale Ziel der Auseinandersetzung mit diesem Thema auch und gerade nach dem 7.10.2023? Das Projekt gibt es ja schon etwas länger. Und ja, vielleicht können wir danach noch ein bisschen die konkrete Bildungsarbeit hineinschauen.
Genau, vielleicht erstmal grundsätzlich für den Kontext. Also ich leite dieses Projekt erst seit Anfang des Jahres im Prinzip. Das heißt, ich habe natürlich nur begrenzte Einsicht in Dinge. Ich glaube, beantragt wurde das Projekt, bevor ich bei der Bildungsstätte überhaupt angefangen habe zu arbeiten. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich versuchen wir immer davon auszugehen, dass Antisemitismus kein Problem bestimmter Gruppen ist. Ja, auch wenn das gerne so behandelt wird, in der gesellschaftlichen Debatte um Antisemitismus geht es gerne um den Antisemitismus der anderen. Rechter Antisemitismus, linker Antisemitismus, islamischer oder islamistischer Antisemitismus und so weiter. Und selten der Antisemitismus der sogenannten Mitte. Sondern wir gehen davon aus, dass wir besonders in Deutschland als postnationalsozialistische Gesellschaft, aber auch weltweit Antisemitismus haben als Grundproblem, der sich unterschiedlich äußert. Ja, also, ne, Menschen artikulieren Antisemitismus mit dem Vokabular, mit den Ideen, die ihnen bekannt sind. Ja, Linke mit linken Ideen, Rechte mit rechten Ideen. Aber im Kern bleibt Antisemitismus der gleiche. Ja, also das ist uns immer sehr wichtig. Gleichzeitig, darauf hast du ja auch schon hingewiesen, auch wenn Antisemitismus eigentlich unter Linken als was wahrgenommen wird, was eigentlich unvereinbar ist mit Linkssein, hat er eine lange Geschichte in linken Bewegungen, ja, besonders, sogar schon gesagt, wenn es um ja, Kapitalismuskritik geht und natürlich um Israel. Und auch wenn Antisemitismus im Kern der gleiche bleibt, bedeutet das ja nicht, dass es nicht hilft für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, wenn es gruppenspezifische Angebote gibt, besondere Räume, besondere Konstellationen, die unterschiedliche Gruppen dazu einladen, sich vor dem Hintergrund ihrer Weltbilder, Welterklärungen, sich spezifisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist die Idee dahinter, zum Beispiel für Linke extra was anzubieten, ohne quasi zu versuchen zu sagen, wir reden hier über eine andere Art von Antisemitismus.
Kann man das denn so verstehen, dass es auch und ja, insbesondere mit Blick auf die deutsche Gesellschaft um so eine Art von latentem Antisemitismus gibt, der dann verschiedene ideologische Ausformungen hat, aber im Kern, wie du sagtest, so eine Art tiefen Dimension hat, die man nicht über gruppenspezifische ja, Konkretisierungen allein erreichen oder bekämpfen kann.
Ja, genau. Grundsätzlich würde ich immer sagen, also nicht nur in Deutschland, sondern global gibt es so einen antisemitischen Kern oder ein Angebot, das Antisemitismus macht, die Welt auf eine bestimmte Art zu deuten. Und das ist erstmal ein attraktives Angebot in einer komplexen, modernen Gesellschaft und ganz besonders in Zeiten der Krise. Ja, und jetzt haben wir ja quasi, man könnte ja sagen, im Prinzip seit 2008 durchgängige Krise und ne, jetzt hier wir schon diesen Begriff von Multikrise, also der sogenannte Nahostkonflikt oder Israel-Palästina-Konflikt, Ukraine, irgendwie Finanzkrise, Klimakrise und so weiter. Ist das erstmal ein attraktives Angebot, die Welt auf eine bestimmte Art zu deuten, die Menschen es erlaubt, ihre eigenen gesellschaftlichen Verstrickungen in die Probleme im Prinzip zu negieren. Das ist ein attraktives Angebot für alle. Dafür muss man nicht einer bestimmten sozialen, politischen oder was auch immer Gruppe zugehörig sein. Das würde ich sagen, ist schon eine Grundannahme für Antisemitismus, die auch wichtig ist, dass man nicht nur über bestimmte Aspekte von Antisemitismus redet, sondern von dieser Ideologie als Gesamtproblem.
Zumal mit diesem gehörigen historischen Vorlauf. Und man denkt natürlich sofort an die Analyse von ganz unterschiedlichen Verschwörungstheorien und Antisemitismus. Ja, also wenn es so eine Verschwörungstheorie oder ein Verschwörungstypus idealiter gibt, dann wäre das wohl der Antisemitismus. Und man hat ja dann so verschiedene Faktoren, die man da sehr schnell benennen kann, gerade wie du sagst, in Krisenzeiten. Das ist natürlich das Interessante. Also kognitive Dissonanz aushalten, Komplexitätsreduktion, all diese Dinge beliefert natürlich antisemitisches Denken ja auf eine fast ideale Weise, um ja so eine Art manichäisches Weltbild entstehen zu lassen, um auch den Alltag im Zweifelsfall jedenfalls in der eigenen Sicht einfacher bewältigen zu können. Also diese Nähe, gewissermaßen naturwüchsige Nähe von Verschwörungstheorien, Verschwörungsdenken und Antisemitismus, oder um es anders zu sagen, also die erste Verschwörungstheorie ist ja eigentlich der Antisemitismus. Warum habt ihr euch denn für diesen Projekttitel entschieden? Radikale Reflexion, oder was sind die Gedanken, die ihr dabei hattet?
Genau, da ich natürlich nicht dabei war bei der
Ja.
Antragstellung, kann ich darüber hauptsächlich mutmaßen, würde aber
Ja.
sagen, dass ich diesen Projekttitel vor allem in der langen Version eigentlich einen sehr guten finde, auch wenn das immer sehr sperrig ist und Leute immer gerne kurze Titel haben, ist es ja genau das, um das es geht. Also wir versuchen uns Gedanken zu machen, gerade für eine linke Perspektive, die ja von sich selber oder für sich selber eigentlich annehmen würde, dass auch Selbstreflexion zu den eigenen Werten gehört, zu etwas, was man eigentlich leben will. Das auch zu sagen, naja, also ne, quasi, wenn ihr Kritik an gesellschaftlichen Phänomenen üben wollt, zum Beispiel, ne, war ja schon angesprochen, Kapitalismus, dann ist es total wichtig, dass es bei einer Kritik bleibt, die vielleicht radikal sein mag im Sinne der Wortbedeutung von, ne, es muss an die Wurzeln dieser Frage gehen, aber die quasi nicht in diesen vereinfachten Weltbildern mündet. Wie du gesagt hast, ne, die meistens manichäisch sind. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen, und alles Böse oder alles Schlechte, was passiert in der Welt, da stecken Böse dahinter. Wir haben damit nichts zu tun. Ja, es ist der Versuch quasi eigentlich an, man könnte sagen, von dieser Zielgruppe selbst formulierten Werten anzuknüpfen und zu sagen, hier ist eine Unterstützung, das zu machen. Von daher finde ich das eigentlich einen sehr guten Titel, auch wenn er sehr sperrig ist.
Das finde ich auch. Also der Obertitel Radikale Reflexion gefällt mir auch sehr gut und ist tatsächlich eingängig. Und in der Tat, also wenn es um ein klassisches Feld linken Denkens nochmal heranzuziehen, wie du das ja auch eben gerade schon angedeutet hast, wenn es eben um die Kapitalismuskritik geht und man radikal Kritik am Kapitalismus, an der Struktur oder an den Strukturdynamiken des Kapitalismus übt, was sehr legitim ist, bedeutet das eben auf der anderen Seite, dass man sich eigentlich als aufgeklärter Linker, sich selbst als links verstehender Mensch, nicht in die Untiefen einer personifizierenden, ja, antisemitisch-stereotypischen Form von Unkritik einlässt. Also das kann man, glaube ich, da sehr schön sehen. Die strukturelle Analyse, die fundierte, kann radikal, muss radikal sein, also strukturelle Kapitalismuskritik, und dann, was man eben in Teilen der Linken und mit Blick auf linken Antisemitismus dann eben beobachten kann, doch personifizierende antisemitische, ja, Stereotype, die aber, wir haben es auch schon angedeutet, einen langen Vorlauf haben und da also auch auf ja, historische Latenzen zurückgreifen. Und vielleicht können wir das später noch einmal aufgreifen. Vielen Dank. Ja, radikale Reflexion, ein sehr passender Projekttitel. Nun wird ja seit jeher stark diskutiert, welche Definition von Antisemitismus man denn anlegt, welches Konzept von Antisemitismus vielleicht auch für die eigene praktische Bildungs- oder Präventionsarbeit überhaupt zuträglich ist, also funktioniert. Wie definiert ihr Antisemitismus? Welches Konzept nutzt ihr, oder mit welchem Konzept habt ihr da in der praktischen Arbeit sozusagen gute Erfahrung gemacht?
Naja, wir versuchen erstmal für so pädagogische Arbeit natürlich auf konkrete Definitionen zu verzichten. Ich würde auch sagen, im Kern, Antisemitismus ist, aber das gilt für viele, glaube ich, andere sozialwissenschaftliche Konzepte, genauso wie Rassismus auch, sind natürlich Phänomene, die sich konkreter Definition ohnehin entziehen. Ja, das Problem am Antisemitismus ist, also Leute beschweren sich gerne, ja, alles sei ja irgendwie antisemitisch. Ich bin immer geneigt zu sagen, die haben gar nicht Unrecht. Ja, also alle sozialen, politischen, gesellschaftlichen Phänomene, Krisen, Konflikte können auf eine antisemitische Art gedeutet und erzählt werden. Ne, und sowas funktioniert inzwischen natürlich nicht mehr wie vor 1945, primär indem Leute ihren Antisemitismus offen aussprechen, weil er was gesellschaftlich Akzeptiertes war, sondern ganz viel durch Chiffren, durch Andeutungen. Deswegen kann eine Definition nie eine enge Grenze ziehen, da ist es klar antisemitisch und da irgendwie ganz klar nicht, weil es genau für diese Deutungen Raum geben muss. Das heißt, es gibt ja auch diesen, sag ich mal, zumindest wissenschaftlich anmutenden Streit um unterschiedliche Definitionsvorschläge, sehr prominent auf der einen Seite die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance und dann quasi den, naja, mehr oder weniger schon als Gegenentwurf in die Welt gebrachten JDA, also Jerusalem Declaration on Antisemitism, wo ich erstmal sagen würde, dass die in 80% der Fälle wahrscheinlich zum selben Ergebnis kommen würden. Und das auch eher für mich eine Art, also so eine Art Stellvertreterdebatte ist, wo es eigentlich, das ist eine politische Auseinandersetzung, wo es in, würde ich sagen, fast allen Fällen geht es um Israel und israelbezogenen Antisemitismus. Wir thematisieren diesen Streit manchmal, aber nicht um Partei zu ergreifen für die eine oder andere Definition, sondern unser Ansatz ist eher zu sagen, es geht eigentlich darum, selber ein Gespür zu entwickeln für antisemitische Erzählungen, einmal für ihre Tradierung und ne, wie sie sich in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich äußern, aber vor allem auch für die Funktionen, die diese Erzählungen erfüllen, für Individuen, aber auch für Gruppen. Und deswegen versuchen wir viel mit Beispielen zu arbeiten, viel mit Analyseübungen zu arbeiten, die den Teilnehmenden unserer Angebote mit viel Zeit und viel Raum die Möglichkeit geben, sich da heranzutasten, ne, und das quasi auszuprobieren, das Dechiffrieren auszuprobieren, sich Gedanken darüber zu machen, erstmal auf einer abstrakten Ebene, was will diese Erzählung eigentlich? Und vielleicht auch sich die Frage zu stellen, also was macht das mit mir? Es gibt immer wieder Fälle, wo es Menschen sehr einfach, also sehr leicht fällt, den antisemitischen Gehalt von bestimmten Erzählungen zu erkennen. Und es gibt sehr viele Kontexte, und das sind immer wieder dieselben überraschenderweise, wo es sehr viel Abwehr gibt, das irgendwie als Teil von Antisemitismus mitzudiskutieren. Und das sind in der Regel dann die Beispiele, wo es doch auch das eigene Weltbild, betrifft, wo man Sympathie hat. Im Kern vielleicht für diese Erzählungen. Das betrifft ganz oft einmal eben auch die Frage von Kapitalismus und Kapitalismuskritik oder eben Israel und den sogenannten Nahostkonflikt, wo dann ganz oft dann kommt, na, aber man muss doch zum Beispiel noch den Kapitalismus kritisieren können. Und sich da quasi über diese Abwehr auch mit der Frage auseinanderzusetzen, ne, warum ist es eigentlich bei mir auch emotional beladen? Diese Erzählung irgendwie doch gut zu finden. Und quasi aus dieser eigenen Auseinandersetzung dieses Gespür zu entwickeln für die Funktionen, halte ich für viel einmal nachhaltiger für die Person selbst, aber auch quasi im Dechiffrieren, weil sich natürlich diese Chiffren, diese Bilder immer wieder ändern. Und es ist auch, also wir können auch erstmal davon ausgehen, dass die Tatsache, dass Leute bestimmte Bilder und Erzählungen als antisemitisch erkennen und quasi zurückweisen auf so einer formalen Ebene, noch gar nicht bedeutet, dass sie quasi ihre eigene emotionale Verknüpfung mit diesen Fragen, die jetzt biografisch ist oder quasi ihre aktuelle politischen Positionen betreffen, das ist damit noch überhaupt nicht sichergestellt.
Ja, das ist ja nachvollziehbar. Also auch hier die vielleicht tiefenpsychologischere Dimension zu fassen und ein bisschen herauszustellen, wie die eigene Verstricktheit in so ein Denken überhaupt zustande gekommen ist, oder was in den tieferen Schichten sozusagen des eigenen Hassens, also Antisemitismus als Feind- und Hassbild verstanden, überhaupt ist. Und trotzdem frage, also das ist alles sehr plausibel, und trotzdem frage ich mich, ob, und das ist auch eingängig, wie du sagst, dass es selbst auf einer ersten oberflächlichen Ebene, wenn man so Kriterien abprüft und dann sagt, das und das ist jetzt Antisemitismus, Trotzdem frage ich mich, ob ihr nicht, also ich denke an den 3D-Test, jetzt sozusagen das ist ja das Erste, was man assoziiert, ob ihr so etwas nicht auch mit in die praktische Arbeit hineinnehmt, oder ist das dann schon per se, das habe ich jetzt so ein bisschen herausgehört, ausgeschlossen?
Genau, also ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Und es gibt auch einen ganz großen Wunsch von Teilnehmenden zu sagen, also ne, wir wollen die Checkliste haben.
Ja, genau.
Und das ist ja total verständlich, weil natürlich nicht alle Menschen in allen Lebensbereichen die Kapazitäten haben, auch allein zeitlich sich so tief mit dieser Frage auseinanderzusetzen, dass man das in seiner Totalität begreift. Was unser Wunsch ist, ist quasi nicht diesem nicht direkt dem nachzugeben, zu sagen, es sei einfach. Ne? Man könnte das ja leicht erkennen und man bräuchte nur diese Abhackliste. Aber wir stellen natürlich so ein bisschen Modelle und Ideen vor, wie unter anderem den 3D-Test. Für die, die das nicht kennen, es gibt diesen Vorschlag, der bezieht sich dann vor allem auf diese in nahezu jeder Fortbildung immer gestellte Frage, wo ist der Unterschied zwischen israelbezogenem Antisemitismus und Kritik an israelischer Politik oder auch an dem Staat selber. Und es werden diese 3D-Begriffe vorgestellt. Der erste ist Delegitimierung, also wenn es, ne, wie wir immer sagen, das Existenzrecht abgesprochen wird, Dämonisierung, also wenn Israel als das größte Übel der Welt irgendwie dargestellt wird, da gehören so Dinge zu wie, ne, NS-Vergleiche zum Beispiel. Und das letzte, doppelte Standards. Also an Israel werden andere Standards angelegt als an andere Staaten oder auch an andere demokratische Staaten. Dann könne man von Antisemitismus sprechen. Sowas stellen wir den Leuten vor und versuchen aber gleichzeitig zu zeigen, dass das natürlich deswegen noch lange nicht das Problem löst. Ne? Also dann sind die Debatten ganz oft auf einer unterschiedlichen Ebene, auf einer anderen. Ne? Ja, okay, wann ist es eine Dämonisierung? Sind NS-Vergleiche eine Dämonisierung? Ja, also wenn man sowas sagt wie, was heute die Israelis mit den PalästinenserInnen machen, sei ja im Prinzip nichts anderes, als was früher die Nazis mit den Juden gemacht hätten. Da können sich noch viele Leute darauf einigen, dass das irgendwie eine problematische Position ist. Viel mehr Streit gibt es zum Beispiel beim Apartheidsvergleich. Ja, ist Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen eine Dämonisierung, ja, weil Israel relativ klar zum Beispiel nicht wie Südafrika zur Apartheidszeit ist. Oder ist das ein legitimer, ne? Andere Leute würden sagen, naja, ist total legitim und ist doch objektiv richtig. Und Amnesty International hat das in seinem Bericht ja auch gesagt. Ja, also es verschiebt so ein bisschen die Debatten. Wir haben auch diesen Test, wie er gerne bezeichnet wird, auch ein bisschen erweitert. Es gibt ja noch weitere Vorschläge, unter anderem von Monika Schwarz-Frisell, die als Linguistin ja die Sprache des Judenhasses, wie sie es, glaube ich, selber nennt, untersucht hat und gesagt hat, es gibt noch dieses Konzept der Derealisierung. Ja, also es werden quasi Dinge, die zum Kontext dieses Konfliktes gehören, einfach ausgeblendet. Dann würde sie sagen, na, das würde auch Teil von Antisemitismus sein. Meine Kollegin Deborah Krieg hat noch vorgeschlagen, auch den Begriff der Dichotomisierung, den ich ganz spannend finde, gar nicht nur in Bezug auf Antisemitismus, sondern in Bezug auf das Sprechen über diesen Konflikt, immer davon auszugehen, dieser sogenannte Nahostkonflikt besteht aus zwei ja, sich diametral gegenüberstehenden Positionen, also der israelisch-jüdischen und der arabisch-palästinensisch-muslimischen, die quasi hermetisch voneinander abgeriegelt sind, in sich geschlossen und ganz weit auseinander sind. Und wer für das eine ist, müsse automatisch gegen das andere sein. Wir machen es gerne, dass wir Leuten das vorstellen, auch mit all den problematischen Implikationen, die ich jetzt skizziert habe. Und auch nicht offen für, mal darüber zu reden. Und auch zu sagen, wenn ihr jetzt an die Beispiele geht, nehmt es gerne mal mit. Nehmt gerne die Definitionsvorschläge mit und probiert mal aus, wie gut euch das hilft. Ja, und ganz oft merken die Leute an den Beispielen selbst, im Zweifelsfall hilft es gar nicht.
Da denkt man natürlich zuerst an die Zielgruppen oder an die jungen Menschen, ja, oder auch Erwachsenen, denen ihr begegnet in eurer alltäglichen Arbeit. Wer ist das denn? Also mit wem arbeitet ihr auch im Rahmen dieses Projekts vielleicht vor allem zusammen?
Also genau, vielleicht auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Die Bildungsstätte jetzt so alters- und gruppentechnisch also bietet sehr vielen Leuten was an, vom Jugendlichen in sehr jungem Alter bis hin zu Erwachsenen und auch älteren Menschen in unserem Projekt. Ich würde auch sagen, ne, grundsätzlich steht das quasi linken Kontexten, versuchen wir quasi offen anzugehen. Und da gibt es ja auch große Altersdiskrepanzen, auch in Gruppen zum Teil. Aber der Fokus liegt natürlich auf, sage ich mal, jungen Menschen, die sich irgendwie im weitesten Sinne selbst als Linke verorten, in irgendwie linken Kontexten auch organisiert sind. Und das sind mehrheitlich, würde ich sagen, vor allem Leute in ihren 20er und frühen 30er Jahren.
Also diese Begegnung ist ja der allerspannendste Teil. Kannst du da vielleicht ein das Ganze etwas plastisch veranschaulichende Beispiel geben, also vielleicht wo sozusagen auch so eine Begegnung kritisch verläuft. Was würdest du da aus deinen jüngsten Erfahrungen, wenn du das möchtest, denn ja, vielleicht mitgeben wollen?
Genau, vielleicht nochmal grundsätzlich, ne, es ist gar nicht so leicht, an diese Zielgruppe oft ranzukommen und irgendwie, ne, linke Debatten finden oft in der Linken statt. Und es ist aber, also es ist eher oft so, dass man Kontakt bekommt eigentlich über Organisationen, von denen ich sagen würde, dass sie jetzt selber nicht unbedingt Teil linker Gruppen sind, wo sich aber oft Linke unter anderem aufhalten, also Universitäten, ja, gerade Studierendenvertretungen, Parteien, Stiftungen, auch der Kunst- und Kulturbereich. Über den dann quasi, ne, wir bieten dort irgendwie Workshops, Vorträge, Fortbildungen an und Leute merken, ah, das ist eine total wertvolle Auseinandersetzung für mich gewesen, auch aus meiner Perspektive, tragen das in ihre Gruppen rein und manchmal entscheiden sie sich quasi dazu, dann zu sagen, oh, ne, wir würden das gerne innerhalb der Gruppe auch nochmal diskutieren. Und ich muss sagen, ich nehme diese Fortbildungen, die ich jetzt gemacht habe, vor allem im letzten Jahr innerhalb linker Gruppen, als total wertvolle, sehr tiefgehende Auseinandersetzungen wahr, vielleicht ganz anders, als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also wenn über Antisemitismus in der Linken oder in der radikalen Linken gesprochen wird, in so einer Mehrheitsgesellschaftsöffentlichkeit, dann wird da vor allem über die sehr problematischen Leute gesprochen, die es also ganz offensichtlich gibt. Und gerade in den Planungskontexten, also die Leute, die für die Planung verantwortlich sind von Seiten von Gruppen oder Institutionen, sind ganz oft sehr besorgt, dass es zu großen Konflikten gibt, dass Leute kommen, um das zu stören oder zu sabotieren. Und das ist einfach bisher kein einziges Mal passiert. Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir uns große Mühe geben, auch angemessene Räume zu gestalten, die quasi auch die Leute einladen, zu sagen, das sind, wie ja pädagogische Räume auch sein sollten, sichere Orte, an denen wir über Unsicherheiten sprechen können, an denen wir erstmal unterschiedlicher Meinung sein können und dann aber auch irgendwie das ansprechen, an denen wir alle den eigentlich guten Willen mitbringen, selbstkritisch zu sein, und Antisemitismus und Rassismus und diskriminierungskritisch zu sein und einen überlegen, was das eigentlich bedeutet in Bezug auf zum Beispiel diesen Israel-Palästina-Konflikt, der ja ganz oft im Zentrum dieser Frage steht, das mitzubringen, das vorauszusetzen und das auch immer wieder offen zu adressieren, führt dazu, dass auch die Teilnehmenden sehr bereit sind, sich selbstkritisch auseinanderzusetzen mit ihren Positionen, auch wenn es Abwehr gibt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Besondere an diesem Projekt und an der Idee, konkret mit dieser Zielgruppe als eigene Zielgruppe zu arbeiten.
Aber welche Erfahrung hast du denn mit ja auch sektenartigen Hardcore-linksradikalen Gruppierungen gemacht?
Ich würde sagen, in der Tendenz als Gruppen eher nicht. Ich glaube, da steht man tatsächlich vor dem Problem, vor dem ihr wahrscheinlich auch standet, dass es durchaus großes Misstrauen gibt gegen so institutionalisierte Verfahren und glaube ich auch da natürlich die Geschlossenheit der Weltbilder ganz oft so groß ist, dass die Bereitschaft dann sich damit auseinanderzusetzen auch noch mal geringer ist, sondern da ist es eher so, dass man an einzelne Personen aus so einem Spektrum über andere Kontexte in Kontakt kommt. Also, ne, ganz oft, ne, nehmen einzelne Gruppen einzelne Personen, die vielleicht in solchen Gruppen auch organisiert sind, an Veranstaltungen teil, die vielleicht so einen bisschen loseren Charakter haben, bringen da auch ihre Positionen ein und ne, man diskutiert das an in der Hoffnung, dass sie das in die Gruppen mit reinnehmen. Manchmal kommen Leute, wo ich zumindest vielleicht darauf schließen würde, dass sie Kontakt in solche Milieus haben, ohne dass sie das jetzt offen sagen. Schon auch so gerade in, ne, irgendwie in Pausen oder danach darauf zu sagen, so manche Dinge bringen mich zum Nachdenken. Ich versuche die Menschen zu ermutigen, auch zu sagen, so nehmt es mit, auch in eure anderen Gruppen, in denen ihr seid und diskutiert die Sachen. Ne? Also auch gerade in dieser Perspektive radikale Reflexion zu sagen, so ein macht das mal, das ist doch ein Wert, den ihr als Gruppen auch vertretet. Aber ja, klar, würde ich sagen, auch die Bildungsstätte ist jetzt keine Organisation, wo Leute aus so einem Spektrum sagen, oh ja, die wollen wir unbedingt in unseren Treffen sitzen haben.
Du hast vorhin schon das, und wir können es quasi täglich verfolgen, auf pro-palästinensischen Demonstrationen und in der ja, täglichen, beinahe täglichen Auseinandersetzung, auch auf dem Campus zwischen ja, linken Gruppen, pro-palästinensischen Gruppen und anderen, vor allem auch jüdischen Gruppen, wenn ich hier an Berlin denke, wo doch das Konfrontationspotenzial relativ hoch war und ist. Aber es ging um die schon genannten zwei ja, Kategorien oder Begriffe Antisemitismus und Rassismus. Kannst du nochmal aus eurer oder deiner Sicht ganz kurz darlegen, wie ihr das verhandelt? Weil sie, wie du ja auch ganz zutreffend gesagt hast, oft gegeneinander ausgespielt werden und du eben vorhin meintest, dass ihr dieses Konkurrenzverhältnis, vermeintliche Konkurrenzverhältnis gerade entkräften und überhaupt nicht bespielen wollt.
Genau, also ich würde auch sagen, ne, also was wir jetzt sehen nach dem 7. Oktober, worauf du jetzt ja schon mehrmals, also gerade an Universitäten, in linken Debatten, die aber weit über linke, also innerlinke Diskussionen rausgehen, das ist natürlich was, was wir eigentlich seit Jahren beobachten, dieses, ja, man könnte fast schon sagen, dieses Schisma in Rassismuskritik, Antisemitismuskritik und dann geht das gegeneinander. Also ich erinnere nur an Documenta 15, an die Diskussion um die Ruhr-Triennale, um die Einladung von Achille Mbembe in 2020, den BDS-Bundestagsbeschluss und so weiter.
Kannst du ganz kurz noch sagen, was es mit dem BDS-Bundestagsbeschluss auf sich
Ja,
hatte?
genau. Also der Bundestag hat, man könnte sagen, eine Resolution beschlossen, in der diese BDS-Bewegung, das steht kurz für Boycott, Divestment and Sanctions, also es ist eine, ich würde sagen, selbst der Charakter dieser Bewegung ist umstritten, aber es ist eine Kampagne, könnte man vielleicht erstmal sagen, die 2005 in Erscheinung getreten ist, und sich selbst als palästinensische Graswurzelbewegung labelt, an dem es berechtigte Zweifel gibt, dass das einfach nur das ist. Aber die im Prinzip sagt, man müsse Israel eben mit Boykott, mit Deinvestitionen, mit Sanktionen unter Druck setzen, bis man den PalästinenserInnen im eigenen Wortlaut alle Menschenrechte zugestehen würde. Und der Bundestag hat sich in einer Resolution, der sich, glaube ich, fast alle Fraktionen angeschlossen haben, ich glaube, bis auf die Linke und die AfD gesagt, diese BDS-Bewegung sei antisemitisch und dazu aufgerufen, eben dieser Bewegung keine Räume, keine Gelder zur Verfügung zu stellen. Das wird gerne auch als so eine Art Gesetz behandelt, das es natürlich nicht ist, sondern es ist im Prinzip eine Absichtserklärung. Und es gab lange eine Debatte darum, wie sehr schränkt das quasi auch freie Meinungsäußerung zum Beispiel ein. Genau anhand dieser Debatten haben wir auf der einen Seite, sage ich mal, eine sich als Antisemitismus kritisch verstehende, meistens pro-israelisch, israel-solidarische Position, die solche Positionen grundsätzlich teilt oder unterstützt. Und auf der anderen Seite Positionen, die sich als rassismuskritische verstehen, die sich ganz oft entweder an postkolonialer Theorie oder an traditionellem Antiimperialismus orientieren, die quasi dann sagen, naja, solche Positionierungen seien quasi eine Einschränkung von Positionen besonders eben der Betroffenen, also ne, irgendwie von Rassismus Betroffenen, vermeintlich ne, des globalen Südens, wie es zum Beispiel dann bei der Documenta hieß. Ja, das sind quasi die Konfliktlinien, die da aufgemacht werden. Und es war immer das Anliegen der Bildungsstätte, also diese Art von Einteilung zu unterlaufen und zu sagen, Rassismuskritik, Antisemitismuskritik sind Dinge, die man nur gemeinsam machen kann, nur gemeinsam denken kann und nicht gegeneinander. Und grundsätzlich zu sagen, wir sehen einen Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus. Gleichzeitig haben diese Phänomene gemeinsame Wurzeln und viele Parallelen. Und das Wichtige ist, eine Unterscheidung an den Stellen, wo sie unterschiedlich sind, bedeutet keine Hierarchisierung. Antisemitismus ist nicht schlimmer oder weniger schlimm als Rassismus, sondern beides sind potenziell menschenverachtende, mörderische Ideologien, die man aus einem demokratischen, pluralistischen, liberalen Perspektive bekämpfen muss.
Vielen Dank. Ja, es wird ja anhand deiner Worte auch nochmal sehr deutlich, welche Dynamik in diesem Feld, also auch ja, ideengeschichtliche oder konzeptionelle Dynamik vorhanden ist, weit vor dem 7. Oktober. Also ich glaube, die Jerusalem Declaration oder Jerusalemer Erklärung, die wir vorhin schon angesprochen hatten, um Antisemitismus auf einen Begriff zu bringen, ist von 2020 oder 21, dann der Bundestagsbeschluss, also von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, damals schon auch initiiert, ist auch 2021, meine ich, also das ist doch in den letzten Jahren
2019, aber
19,
vielleicht erinnere
okay,
ich mich auch falsch. Ja.
danke. Nee, nee, okay, genau. Also das hat schon einen deutlichen Vorlauf und man hat nun auch jetzt mit Blick auf die Ereignisse und auf das Handeln einiger Akteure in der radikalen Linken den Eindruck, dass das hier auf eine ganz eigene Art und Weise nochmal radikal zum Tragen kommt, auch in der, wie gesagt, ideengeschichtlichen Auseinandersetzung, ohne jetzt hier sozusagen zu stark einsteigen zu wollen, aber gerade wenn es auch um die Verwendung von pauschalisierenden Begriffen geht. Nehmen wir etwa die Postcolonial Theory oder Denkschule des Postkolonialismus, die ja auch sehr heterogen ist und also in den Debatten allzu oft als die eine für die Abgründe linken Denkens oder postkolonialen Denkens verantwortlich gemacht wird und man überhaupt nicht wie überhaupt oft in den Debatten die Heterogenität sieht. Und das halte ich auch für das Maßgebliche, wie man eben als politischer Bildner oder als politische Bildnerin diese ja traditionell in linken und linksradikalen Zirkeln vorhandene Heterogenität aufgreift und wie man hier versucht, sozusagen Abgründen oder um Fallstricken entgegenzuwirken. Insofern scheint mir das, wenn ich dich richtig verstehe, ist das so eine Art auch narratologisches Einbinden in die eigene Aufklärung. Also ihr versucht immer radikale Reflexion, noch eine Reflexionsebene einzuziehen. Es ist also eher, das ist ja auch völlig nachvollziehbar, ein Miteinander analysieren und miteinander denken, also mit denjenigen, die aufgeklärt werden wollen oder die sich interessieren, hier vielleicht mehr wissen zu wollen über das Phänomen des linken oder linksradikalen Antisemitismus. Anstatt nur, das wollen wir festhalten, ja, starre, verkrustete Kategorien an die Hand zu geben, anhand derer man es zumindest in einem ersten Zugriff vielleicht abfragen kann oder abprüfen kann. Aber letztlich finde ich, das ist doch auch so ein bisschen die zentrale Erkenntnis dieses Gesprächs. Letztlich rührt es nicht an die darunterliegenden Schichten, denn bekanntlich sind es meistens mehrere Generationen, die für so eine bestimmte auch mentale Latenz verantwortlich sind. Antisemitismus oder antisemitische Stereotype sind untrennbar, wir haben es schon gesagt und auch mehrfach angedeutet, mit verschwörungstheoretischem Denken verbunden. Ihr habt hierzu eine digitale Sonderausstellung konzipiert, die den Titel Matter of Fact, warum wir an Verschwörungstheorien glauben wollen, trägt. Und die, wenn ich das richtig erinnere, seit 2022 online ist. Kannst du noch etwas zu diesem Projekt sagen? Wie fiel die Resonanz darauf aus? Und inwieweit seid ihr ja im Rahmen dieses Projekts mit Antisemitismus und ja vielleicht auch unserem heutigen Thema linkem Antisemitismus konfrontiert worden? Oder inwieweit seid ihr darauf eingegangen?
Genau, vielleicht grundsätzlich, das ist eines der Dinge, die in diesem Projekt vor meiner
Cool.
Teilnahme stattgefunden haben. Aber diese Ausstellung ist ja und ach, das Thema Verschwörungserzählungen, eine, die sehr stark quasi vor dem Hintergrund auch der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass glücklicherweise in dem Kontext auch nochmal dieses Thema Verschwörungserzählungen und ihre Verbindung zum Antisemitismus nochmal sehr stark ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind. Vor diesem Hintergrund ist diese Ausstellung entstanden und hat in dem, was ich gehört habe, tatsächlich sehr gute Resonanz bekommen. Die ganze Tatsache, dass das digital stattgefunden hat, was noch in der relativen Anfang der Corona-Zeit konzipiert war, war einfach auch nochmal was, was sehr viele Hürden genommen hat für Leute, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich würde sagen, dass gerade in dem Kontext Corona schon auch natürlich die Verbindungsmöglichkeiten zum Thema, ja, wie man sagen würde, linker Antisemitismus oder Antisemitismus unter Linken durchaus da sind. Weil natürlich diese, ich sag mal, Skepsis gegen moderne Wissenschaft, vor allem moderne Medizin, die ja besonders in den deutschsprachigen Ländern eine lange und sehr konkret antisemitische Tradition hat, eine ist, die durchaus an bestimmte Milieus in der Linken, also ich denke vor allem an so irgendwie, denke mir, so esoterisch angehauchte Teile, durchaus total anschlussfähig ist. Also ich würde sagen, ohne dass das vielleicht auch immer der Kernpunkt war, ist das was, was sehr stark eigentlich von den Strukturen her das betrifft, was Antisemitismus in der Linken auch ist. Ja, aber quasi gerade diese kritische Auseinandersetzung mit den widersprüchlichen Phänomenen der Moderne, was ist, was ja quasi eigentlich linken Denken inhärent sein sollte, also nochmal deswegen der Titel, radikale Reflexion, und dass quasi dieses Aufbrechen in starre Weltbilder oder dieser Versuch, die Widersprüche einfach aufzulösen in die eine oder andere Richtung, genau dieser Punkt ist, an dem eben linke Kritik in potenziell antisemitische Erzählungen umschlägt. Und gleichzeitig ist das natürlich was, was auch die Auseinandersetzung, die natürlich über linke Kontexte hinaus total wichtig ist.
Ja, jetzt erwähntest du die Corona-Pandemie, während der wir ja auch einige interessante Querfrontphänomene beobachten konnten, also Gruppen oder Gruppenteile, die ja ganz disparaten ideologischen Strömungen, meint man zumindest zunächst angehören, auf einmal gemeinsam gegen ein geteiltes Feindbild auf die Straße gehen, und ich erinnere da einige Protestdemos und Bilder, also ein sonderliches Bild abgaben, auch wenn das sozusagen kein Massenphänomen war. Mit Blick auf das Querfront-Phänomen oder das, was man vielleicht als seltsame, zumindest temporäre Koalition zwischen ganz unterschiedlichen ideologischen Gruppen bezeichnen will, hast du in deiner Analyse der gegenwärtigen Ereignisse und also immer mit Blick auf den linken Antisemitismus und auf pro-palästinensische Gruppierungen da etwas Interessantes wahrgenommen? Also wie verhalten sich denn ja in deiner Sicht, in deiner ganz praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema auch pro-palästinensische Gruppierungen und linke oder linksradikale Gruppierungen? Könntest du da eine bestimmte These, es wird ja vielfach erörtert, vielleicht anführen, wie da kooperiert wird? Oder ist das doch gar nicht so zusammenzudenken, wie auch sozusagen medial weit verbreitet, also narrativ gestreut wird, dass hier linksradikale Gruppierungen schon sehr stark mit pro-palästinensischen Gruppierungen zusammen protestieren oder auf die Straße gehen? Also wie siehst du das?
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist diese, wie du gesagt hast, Querfrontfrage eine, die natürlich immer für Antisemitismus in ganz unterschiedlichen Kontexten relevant ist. Ne? Du hast es ja schon gesagt, einmal in der Corona-Pandemie, wo man ja völlig zu Recht auch Leute kritisiert hat dafür, dass sie mit offen rechtsextremen Menschen auf die Straße gehen. Und ich glaube, gerade in Bezug auf das Thema Israel, israelbezogener Antisemitismus, sieht man, wie sehr Antisemitismus fungieren kann als, ich glaube, Samuel Dalsborn hat es als ideologischen Kitt bezeichnet, der un ganz unterschiedliche politische Bewegungen, die sich, glaube ich, dem Einvernehmen nach gegenseitig alle ablehnen würden, doch irgendwie gemeinsam mobilisieren kann. Also man konnte das seit Jahren sehen bei dem sogenannten Ruztag, ne, das ist quasi ein von der Islamischen Republik Iran, von Khomeini ausgerufen, jährlich sollen eigentlich die Muslime in seiner Vorstellung für die Befreiung von Al-Quds, also Jerusalem auf Arabisch, von den Zionisten, also von den Juden demonstrieren. Also auf dieser ganz im Kern islamistischen Veranstaltungen, ja, konnte man immer nicht nur IslamistInnen, sondern auch Rechtsextreme und eben radikale Linke sehen, ja, die sich ja quasi alle gegenseitig ablehnen würden. Und ich würde schon sagen, klar, man kann auch jetzt gerade, besonders nach dem 7. Oktober, aber auch davor, in dieser Szene der sogenannten Palästina-Solidarität auch das sehen, dass radikale Linke bereit sind, mit IslamistInnen zusammenzuarbeiten. Also was nicht das Gleiche ist, ich würde nicht die Pro-Palästina-Szene im Kern als eine islamistische Angelegenheit so wahrnehmen, aber schon immer wieder den Eindruck haben, dass die sehr dominiert wird von islamistischen Narrativen. Und das ist durchaus, könnte man, also, ne, oder die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass das verbindende Element von diesen Gruppen, die sich ja eigentlich ablehnen würden, durchaus Antisemitismus sein könnte, der sich in diesem Fall an Israel ausbreitet. Und gleichzeitig hat das, glaube ich, was mit Deutungen zu tun, die eben besonders Muslime oder Menschen, die als Muslime gelesen werden, die ja real von Rassismus betroffen sind in Deutschland, dass das quasi als dominierendes Aspekt aus so einer rassismuskritischen Perspektive genommen wird, um zu sagen, wir solidarisieren uns mit den Betroffenen von Rassismus, ja, die quasi hier in Deutschland ja vom Antisemitismusvorwurf betroffen sind. Und bis zu einem gewissen Grad hat das natürlich einen Punkt. Ich glaube, dass man die Kritik klar äußern muss, dass die Debatte um Antisemitismus in Deutschland eine ist, die in der sogenannten Mitte auf eine wahnsinnig rassistische Art und Weise externalisiert wird, zu sagen, ja, Antisemitismus ist nicht unser Problem, wir sind die geläuterte Nation, das sind die Muslime. Ja, also diese Kritik ist im Kern erstmal eine richtige, sollte aber eigentlich natürlich nicht dazu führen, dass man sich unterschiedslos dann auch mit IslamistInnen, die ja real antisemitisch und auch oft selber rassistisch sind, da quasi irgendwie zusammenstellen. Also ich glaube, das genau dieses Problem der vielen Ebenen, die wir versuchen auch immer zu adressieren, wenn wir Rassismus, Antisemitismuskritik gemeinsam machen wollen, dass wir Antisemitismuskritik sehr wichtig finden, sie aber und deswegen war es mir so wichtig, auch eingangs zu sagen, dass wir Antisemitismus nicht als Problem bestimmter sozialer oder politischer Gruppen wahrnehmen, auch nicht der Muslime, der EinwanderInnen oder was auch immer, dass das nicht zu Lasten dieser Externalisierung geht, was natürlich eine lange Tradition hat in Deutschland, ne? Antisemitismus einmal zu externalisieren als der Antisemitismus der anderen, in diesem Fall besonders gerne der Muslime, oder historisch zu externalisieren, zu sagen, Antisemitismus ist, was die Nazis früher waren, aber wir haben ja gelernt. Das ist, glaube ich, was eigentlich gar nicht so schwer sein sollte. Ja, wenn man darüber spricht, denkt man sich, das ist total selbstverständlich. Und aber in den Debatten, besonders weil sie so emotionalisiert sind und weil der Wunsch ja besteht, und ich glaube, das ist was, was wir versuchen, als Grundhaltung immer anzuerkennen in unserer pädagogischen Arbeit, zu sagen, in Deutschland, wo wir sind, in der gleichzeitig postnationalsozialistischen und postkolonialen Gesellschaft, gehören Rassismus und Antisemitismus erstmal irgendwie dazu. Wir sind nicht frei davon, ja, sondern wir wollen uns selber wahrnehmen als Rassismus, Antisemitismus kritisch und erstmal selbstreflexiv auf uns gucken. Also, ne, da auch wieder radikale Reflexion und nicht nur für Linke, zu gucken, was haben wir verinnerlicht, was haben wir erlernt und wie können wir das verlernen. Und wenn wir davon ausgehen, dann wollen wir eben auch anerkennen, dass das Teil dieser Gesellschaft ist und nicht nur ein Problem der anderen oder ein Problem von früher. Und das gilt parallel natürlich auch für Rassismus. Ja, der natürlich auch immer der Rassismus der anderen ist. Ja, in der Mehrheitsgesellschaft dann, ja, das sind eben irgendwie Rechtsextreme. Das ist die AfD, das sind Nazis oder wer auch immer, wir nicht. Oder quasi, ja, Rassismus war früher Kolonialismus, ne? Aber jetzt steht ja im Grundgesetz, das ist verboten, rassistische Diskriminierung, deswegen kann es das nicht geben. Also diese Parallelen quasi aufzumachen, und das auch immer wieder, wie man so gerne inzwischen sagt, das auszuhalten, dass es darum Streit gibt. Das ist eine Herausforderung, aber eine, die eigentlich den Kern unserer Arbeit ausmacht und die, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass Leute aus sehr unterschiedlichen, auch Strömungen innerhalb der Linken, bereit sind, dann doch in die Auseinandersetzung zu gehen mit uns.
Ja, wenn wir das noch einmal kurz zusammenziehen wollen, das ist ja doch die Pointe unseres Gesprächs. Und ich fand das jetzt auch in der Wortwahl sozusagen sehr schön getroffen. Also das Ziel des Verlernens von solchen Hassformen, Antisemitismus oder Rassismus, also Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verlernen und nicht einfach kompensieren durch eine Art von Gruppenexternalisierung oder Projektion. Das denke ich auch, muss der Kern einer solchen Bildungsarbeit sein. Und nochmal ein Schritt zurück oder um nochmal das Brückennarrativ, wie ich es gern nenne, aufzugreifen. Oder du hattest Salzborn zitiert, also der ideologische Kitt, der Gruppen zusammenführt. Das ist natürlich in der Tat ganz interessant, wie dort der Antisemitismus auch als geradezu typisches Brückennarrativ dient, um eben ganz unterschiedliche Gruppen zusammenzuführen. Und das scheint mir mit Blick auf den Linksradikalismus, aber vor allem auf dogmatische Gruppierungen wie die MLPD beispielsweise zuzutreffen, die man also nicht nur am Al-Quds-Tag da Seite an Seite mit islamistischen Akteuren sieht, sondern beispielsweise auch am Nakba-Tag, also dem Tag, der gedenken soll an die Vertreibung der PalästinenserInnen 1948, dem Zeitpunkt der Gründung des Staates Israel. Und das sind eben sehr, sehr kleine linksradikale Gruppen, die man jetzt nicht stellvertretend für irgendein sozusagen großes und dann auch schon gar nicht generalisierendes Phänomen heranziehen sollte. Das wird, meine ich, allzu oft fälschlich getan. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen letzten Punkt. Ihr seid ja organisiert, also die Bildungsstätte Anne Frank ist organisiert oder zusammengeschlossen mit vier anderen Institutionen oder Akteuren, nämlich dem Anne Frank Zentrum, dem Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS, wie wir es immer nur kurz nennen, dann dem Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung, ZWST, und hier um die Ecke der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Und in diesem Kompetenznetzwerk wird linker Antisemitismus wie thematisiert? Kannst du da etwas zu sagen oder hat das da sozusagen auch gar nicht einen so eigenen Stellenwert, wie ich mir das denke?
Also ich würde sagen, es wird vielleicht eher indirekt thematisiert. Also ich glaube, alle sind sich bewusst, dass es auch in der Linken Handlungsbedarf gibt, Probleme gibt in Bezug auf Antisemitismus. Ich bin überzeugt, dass die Kolleginnen diese Einschätzung teilen, dass Antisemitismus ein grundsätzliches Problem ist, von vielen gesellschaftlichen Schichten. Wir haben sehr viel gemeinsame Veranstaltungen gemacht, in den letzten Jahren im Rahmen des Kompetenznetzwerks Antisemitismus, vor allem gemeinsame Fachtage organisiert, auch Fortbildungen angeboten, zum Beispiel zuletzt von MultiplikatorInnen nochmal quasi eine Qualifizierungsreihe für Leute, die in diesem Feld Antisemitismusprävention irgendwie schon aktiv sind, politische Bildung schon aktiv sind, sich nochmal konkret fortbilden zu lassen zu antisemitismuskritischer Bildung. Und wir haben natürlich viel Austausch auch mit den KollegInnen aus den anderen Organisationen, für denen ich immer sehr dankbar bin. Das sind alles fantastische Leute, die alle sehr viel wissen und sehr viel Erfahrung haben. Da ist das quasi immer Thema, weil wir natürlich über gesamtgesellschaftlichen Antisemitismus viel sprechen, manchmal vielleicht Schwerpunkte gerade an den Fachtagen auf unterschiedliche Themen legen, die das vielleicht mehr oder weniger berühren. Also wir hatten Fachtage zu Antisemitismus im Netz, wo ja ein großer Teil unter anderem eben das, was du als Palästina-Solidarität bezeichnet hast, die sich zumindest ja selber als oft links versteht, natürlich irgendwie eingenommen hat, ohne dass das quasi das Einzige war, worüber wir gesprochen haben. Wir haben viel über diese Debatte auch Veranstaltungen gemacht, die gerne als der Historikerstreit 2.0 bezeichnet wird. Also die Frage, wie sehr kann man quasi die Kolonialverbrechen und den Holocaust vergleichen bis gleichsetzen? Auch eine Frage, die ja gerade in postkolonialen Diskussionen auch vielleicht erstmal zurechtgestellt wird. Ja, gibt es quasi, also ist diese Idee von der sogenannten Singularität, Präzedenzlosigkeit des Holocaust etwas, was dem Gedenken an die Kolonialverbrechen im Weg steht? Finde ich erstmal eine berechtigte Frage, das zu diskutieren. Oder was bedeutet die Formulierung der Präzedenzlosigkeit oder der Singularität in Bezug auf die Kolonialverbrechen? Das sind natürlich immer Debatten dabei, die primär in linken Kontexten geführte Diskussionen mit Bezug zu Antisemitismus betreffen, ohne dass wir uns ausschließlich mit der Linken als Zielgruppe jetzt beschäftigt hätten.
Vielen Dank, Bijan. Eine letzte Frage. Wie sieht die Zukunft des Projektes aus?
Da noch nichts feststeht, kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube erstmal, es bleibt unser Anliegen, glaube ich, gerade in diesem Streit zwischen Rassismus und Antisemitismuskritik weiter den Finger in die Wunde zu legen und darauf zu bestehen, dass man das gemeinsam machen muss. Das ist und bleibt ein Grundanliegen, glaube ich, sowohl der Bildungsstätte als Institution als auch der MitarbeiterInnen, die ja alle auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Leute, manche machen beides, manche arbeiten primär zu Antisemitismus, manche arbeiten primär zu Rassismus. Und auch da haben wir natürlich interne Diskussionen. Und ne, man sieht es auch, bei uns funktioniert es auch, ja, und trotzdem arbeiten wir sehr gut zusammen. Das bleibt ein Kernanliegen von uns allen. Ich bin mir sicher, dass egal in welchem organisatorischen Rahmen es dann passieren wird, diese Arbeit auf jeden Fall weitergeht. Und ich glaube, wir können aus, ne, gerade jetzt auch diesen Projekten sowohl irgendwie Konzepte mitnehmen, Fortbildungskonzepte, Ideen und Erfahrungen mitnehmen, natürlich auch irgendwie Kontakte mitnehmen, die in was auch immer für Strukturen, die Arbeit hoffentlich weitergeht. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man immer noch mal sagen, dass das natürlich schwierig ist, dass ausgerechnet jetzt, ne, und das ist ja durchaus auch irgendwie ein politisches Signal, da Gelder gekürzt werden. Und ich glaube, das wissen alle, die sich damit beschäftigen, wie prekär solche Arbeit immer ist. Eigentlich das ja gerade in Fragen von großer gesellschaftlicher Krise und den daran hängenden Aufstieg von eben, sag ich mal, totalitären und autoritären Bewegungen und Ideologien eigentlich besondere Aufgabe wäre von einer demokratischen Gesellschaft, da quasi die Gegenwehr zu organisieren, von der wir ein Teil sind, werden wir das mitnehmen, die Arbeit wird weitergehen und auch mit den KollegInnen von den anderen Organisationen wird es weitergehen.
Wenn man Interesse hat, dich anzuschreiben, deine Expertise in eine Veranstaltung einzubringen, kann man dich kontaktieren. Man findet deine E-Mail-Adresse über die Homepage der Bildungsstätte Anne Frank oder ich meine auch über das Kompetenznetzwerk Antisemitismus.
Genau, gerne. Genau, man findet wie du gesagt hast, die E-Mail-Adresse auf jeden Fall auf der Webseite der Bildungsstätte. Man kann gerne eine E-Mail schreiben mit dem Anliegen und wir tun unser Bestes, die Flut von Anfragen zu bewältigen. Vielleicht auch an dieser Stelle nochmal, das ist natürlich für uns sehr anstrengend und auch immer ärgerlich, wenn wir Dinge absagen müssen. Es zeigt aber auch, es gibt ein wahnsinnig großes Interesse auf allen Ebenen, sich mit Antisemitismus, mit Rassismus auseinanderzusetzen. Und wir freuen uns über Anfragen, gerne per E-Mail dann.
Bijan Rasavi von der Bildungsstätte Anne Frank. Herzlichen Dank für das sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch.
Vielen Dank.
Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die AutorInnen die Verantwortung.